Liebe Gemeinde, wie viele Weihnachtslieder haben Sie in diesen Tagen schon gesungen? Kann man zählen. Und selbst in den Weihnachtsliedern, da stoßen wir immer wieder auf unser Thema. Auf unser Thema, das uns in dieser Adventszeit besonders beschäftigt. Jesus und David. Die Biografien dieser beiden liegen etwa 1000 Jahre auseinander. Warum sind sie trotzdem so eng miteinander verbunden? Darüber sprechen wir jetzt schon seit dem ersten Advent. Und die Predigten, die Sie noch nicht kennen, die können Sie über www.beg-hannover.de dann nachhören, noch bis Weihnachten. Haben Sie noch danach auch natürlich. Viele Weihnachtslieder, zum Beispiel in dem Weihnachtslied, welchen Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit? Da heißt es dann im Refrain immer, er sei Gott, so lass erschallen und Fried auf Erden Menschen wohlgefallen. Euch ist heute der Heiland geboren, der Herr in der Davidsstadt. Genau. Oder Tochter Zion, natürlich ganz berühmt, Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Und heute Morgen haben wir nun gerade ein sehr populäres Weihnachtslied gesungen, das nochmal ein neues und spannendes Licht auf das Verhältnis zwischen Jesus und David wirft. Auch wenn man David in diesem Lied leicht übersehen bzw. übersingen kann, aber Sie haben es vielleicht bemerkt, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelzart. Wir haben es Ihnen extra auch nochmal auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt, dieses Lied. Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Hier ist König David sogar nur indirekt erwähnt. Jesse, das ist eine andere Form von Isai und Isai war der Vater Davids. Also von Jesse und dann auch von David kam die Art. Auf den ersten Blick ist das ein etwas seltsames Bild. Was hat eine Rose mit Weihnachten zu tun? Einige haben gleich an die Christrose gedacht, sehr passend natürlich. Aber hier ist ja nun offensichtlich eine Person gemeint. Die Rose als Symbol für einen bestimmten Menschen, aber wer ist mit der Rose gemeint? Schon um 1600, als dieses Lied entstand, handelte es sich um ein Rätselgedicht. Strophe 1 stellt die Frage, Strophe 2 gibt die Antwort. Und die Antwort, wer nun die Rose sei, finden wir dann eben in Vers 2. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. Aus Gottes ew'gem Rat hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht. Das ist die Antwort. Also die Rose ist ein Kind, das nach Gottes Plan in einer bestimmten Nacht geboren wurde. Seine Mutter heißt Maria und schon der Prophet Jesaja hat davon gesprochen, wie uns die Alten singen. So, das wäre da mal klar. Es hat zwischendurch in der katholischen Kirche, hatte man die Rose mal ursprünglich auf Maria bezogen. Also das Lied hatte ursprünglich eine katholische Fassung. Und in der katholischen Fassung lautete es dann so, das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, ist, jetzt hat jeder sein Handy. Das Problem ist immer, wenn die Klingeltöne bei den Handys so ähnlich sind, dann denkt immer jeder, das Handy des anderen klingelt. Also, die ursprüngliche katholische Version lautete folgendermaßen. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, ist Maria, die Reine, die uns das Blümlein bracht. Und der lutherische Pfarrer Praetorius hat gesagt, das können wir so nicht stehen lassen, das ist in Jesaja 11 nicht gemeint. Und hat die zweite Strophe dann so geschrieben, wie wir sie vor uns haben. So kurz nach 1609 wahrscheinlich. Aber jetzt forscht der Bibelleser sofort in seinem Gedächtnis und sagt, wo schreibt denn Jesaja von einer Rose? Wo schreibt Jesaja von einer Rose? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie da eine Stelle parat haben. Ich habe in der Konkordanz extra nochmal nachgeguckt. Also in jenem Buch, wo man gucken kann, zu welchem Wort es Bibelstellen gibt. Und da habe ich gefunden, Rose gibt's in der Bibel nur ganz selten. Am meisten kommt Rose noch im Hohelied der Liebe vor. Das passt ja, würde ich sagen. Du bist eine Rose unter Dornen zum Beispiel. Beim Propheten Hosea heißt es, Israel soll blühen wie eine Rose. Aber bei Jesaja, Fehlanzeige, keine Rose. Hier hat, so stellte sich dann heraus, der Liederschreiber von Es ist ein Ros entsprungen, sich einfach ein wenig dichterische Freiheit zugestanden. Und er hat aus dem einfachen Zweig, von dem Jesaja redet, eine Rose gemacht. Die Bibel kennt keine dichterische Freiheit, Liederdichter sehr wohl. Und wenn wir das wissen, hier ist eigentlich ein Zweig gemeint, ein Spross, ein Schössling. Dann wissen wir sofort, welche Bibelstelle das ist. Und die haben Sie natürlich auch auf Ihrem Zettel. Jesaja 11, Vers 1. Und da finden wir dann auch den Isai, beziehungsweise den Jesse. Das ist eine andere Form dieses Namens. Und dann ist die Sache klar, dann passt alles zusammen. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach zu Beginn diesen Vers vorlesen, auf den das Lied, es ist ein Ruß, Entsprung zurückgeht. Und den zweiten Vers noch dazu. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist das Original. Gut, jetzt wissen wir, wo das Bild herkommt. Aber diese Antwort wirft sofort eine neue Frage auf. Der Messias als Zweig aus dem Stumpf Isais, warum in alles in der Welt verwendet Jesaja dieses eigenartige Bild für den Messias? Es gibt ja auch noch andere Bilder für den Messias. Vom Morgenstern, der aufgeht. Das leuchtet uns ein. Aber ein Zweig aus einem Stumpf? Warum informiert uns der heilige Gott so über seinen Sohn, über seinen Messias? Er wird geboren als Nachkomme Isais, als Nachkomme Davids, wie ein zerbrechlicher Zweig aus einem Stumpf. Und wie das im feierlichen Hebräisch üblich ist, formuliert Jesaja ein und dieselbe Wahrheit parallel in zwei sehr ähnlichen Sätzen. Das nennt man eben den Parallelismus im Hebräischen. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Das Schössling. Das ist also parallel konstruiert. Und Schössling ist nur ein anderes Wort für Zweig. Kleine Nebenbemerkung. Schößling heißt im Hebräischen Nezer, Nezer. Und dieses hebräische Nezer hängt irgendwie, zumindest vom Laut her, zusammen mit dem neutestamentlichen Wort für Nazareth. Und darum wird Matthäus 700 Jahre später schreiben, in Matthäus 2,23, Jesu Familie ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden würde. So ein erster Hinweis. Aber viel wichtiger als dieser Nezer, dieser Schößling, ist hier ein anderer Begriff. Nämlich der Begriff Stumpf Isais. Ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und das ist wirklich so gemeint, wie das da steht, wie ein abgesägter Baum. In einer englischen Übersetzung steht da a stump of Jesse. Und stump, das bedeutet wirklich Stummel. A stump of Jesse, ein Stummel aus der Linie Jesajas. Warum verwendet Jesaja dieses Wort für die Herkunftsfamilie des Messias? Das ist die Frage. Seine Hörer kannten ja die Geschichte von David, die sich 300 Jahre vor Jesaja ereignet hatte. Davids Königskarriere und seine Herkunft gehörte immer noch zur Allgemeinbildung der Israeliten zur Zeit Jesajas. Das wussten sie, wie dieser Sohn aus dem Haus Isais, also Jesses, von Samuel zum König gesalbt worden war, als jüngster von seinen Brüdern, seinen sieben. Das war bekannt, da hatte Samuel diesem Nesthäkchen von David das Salböl auf den Wuschelkopf gegossen und nach Meinung des Vaters hatte der bei dem Festessen gar nicht dabei sein sollen. Und dann sagte Samuel, der muss aber auch her, der soll auch dabei sein. Und dann wird der gesalbt zum künftigen König und so wuchs dieser junge Mann heran, dieser David, zu einem mächtigen Lebensbaum mit einem großen Stammbaum, mit vielen Nachkommen, mit großen Seitenzweigen und einer mächtigen Krone. Und nun erwarteten die Israeliten von dort oben, aus der Krone, aus diesem Stammbaum, da muss der Messias hervorbrechen. Dort muss er herausbrechen, dort muss er kommen. Gleichsam die Krönung aus der Krone, gleichsam die Spitze aus dem Wipfel. Das muss der Messias sein, der lange hoffte. Aber der Messias ließ lange auf sich warten. Nach David kamen im Laufe der Jahrzehnte, von Ausnahmen abgesehen, viele mittelmäßige, machtgierige und mutlose Königsdarsteller, die kamen. Und es half ihnen wenig, dass sie aus dem Stamm Isais stammten. Sie richteten das Reich zugrunde, sie provozierten eine Krise nach der nächsten, sie trieben ihr Volk immer weiter weg von Gott. Und die Wachsamen unter den Israeliten, die sind bestimmt aufgeschreckt. Als Jesaja ihnen dann ankündigte, wenn der Messias kommt, dann wird er sein ein Zweig aus dem Stumpf. Aus dem Stumpf Isais. Nicht aus der Krone Isais, sondern aus dem Stumpf Isais. Wenn der Messias einmal kommen wird, dann wird nur noch ein Stumpf übrig bleiben vom Haus Davids. Das hieß das. Nur noch ein Stumpf. Und an anderer Stelle, das ist hochinteressant, sagt Jesaja über denselben Messias, nämlich ein paar Kapitel später in Jesaja 53. Ich will Ihnen das nur kurz zur Kenntnis geben. Jesaja 53, da sagt Jesaja ab Vers 2, er schoss auf vor ihm, also der Messias vor Gott, wie ein Reis, das ist Zitat aus Jesaja 11, wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Also ein Zweig aus dem Stumpf, ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. So wird hier die Königsfamilie beschrieben. So wird es mit unserer Königsfamilie kommen, sagt Jesaja. Dass von dem ganzen prächtigen Baum nur noch ein Stumpf übrig bleibt, von den blühenden, fruchtbaren Feldern nur noch dürres Erdreich, wie hier steht. Statt Prunk und Galadinner im Buckingham Palace gerade noch eine Kartoffelsuppe in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Das bleibt der König aus dem Stumpf Isais. Und jetzt sehen wir erst, wie recht unser Weihnachtslied hat. Wissen Sie, weil es diese ganze Zerbrechlichkeit der Situation widerspiegelt. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Eine kleine, schwache, zarte Wurzel. Und hat ein Blümlein gebracht mitten im kalten Winter. Stellen Sie sich das vor, ein Blümlein mitten im kalten Winter, frostgefährdet. Zerbrechlich, von wegen strahlende Christrose, die den Minusgraden trotzt. Nein, dieses Blümchen draußen im Frost, das ist hochgefährdet. Es könnte jederzeit erfrieren. Und so wird es sein, wenn der Messias kommt. So zerbrechlich wird er kommen, so gefährdet, so verletzlich, so klein, so wehrlos. Wenn der Messias kommt, dann nicht in einem Palast mit professioneller Security, nicht mit 20 Personenschützern, nicht mit Sicherheitsglas in den Fenstern, sondern er kommt wohin? In eine zugige Höhle und in einen harten Futtertrog oder in eine wackelige Krippe, was immer Ihnen wahrscheinlicher erscheint. Und die Dynastie, in die er hineingeboren wird, die hat zwar eine berühmte Geschichte, ja, und eine jahrhundertealte Tradition, gewiss. Aber wenn er kommt, dann wird das lange zurückliegen, diese Tradition. Das ist dann nur noch Schnee von gestern. Das ist die Pracht vergangener Jahrhunderte. Das ist alles längst verblasster Ruhm. Eben wie ein Zweig aus dem Stumpf Isais. Der Messias aus der alten Königsfamilie wird bei seinem Kommen politisch genauso viel Macht haben wie heute Prinz Kirill Philipp von Preußen. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen den überhaupt noch kennt. Der ist so in seinen 40ern, das ist der älteste Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. Prinz Philipp Kirill von Preußen. Keiner von uns hätte ihn gekannt, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Der hat vor einiger Zeit eine Ausbildung zum evangelischen Pfarrer beendet. Dieser Prinz und Ururenkel des Wilhelm II. Hat keine Anstellung als Pfarrer in der nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche bekommen. Vater von 6 Kindern. Er war denen wahrscheinlich zu fromm. Er tritt wirklich für evangelikale Positionen ein. Und wenn meine Informationen stimmen, dann hat Prinz Kirill Philipp von Preußen heute eine halbe Pfarrstelle in Birkenwerder irgendwo bei Berlin. Das stimmt. Gut, das wird bestätigt von denen, die aus Brandenburg kommen. Also, der Prinz hat eine halbe Pfarrstelle in Birkenwerder bei Berlin. Da wissen Sie, wie viel politische Macht er hat. Nun muss man sagen, der Messias, als er kam, hatte nicht mal eine halbe Pfarrstelle. Und Jesaja sagt das hier. Und er sagt, politisch so machtlos wird der Messias sein, wenn er auf die Welt kommt. Eine lange Tradition, aber machtlos. Das ist genau die Situation. Und spätere Generationen haben dann noch besser verstanden, wie wörtlich das gemeint war. 100 Jahre nach Jesajas Ankündigung brach dann überhaupt nichts mehr aus diesem Baum heraus. Da brach es nur noch über sie herein. In Gestalt der babylonischen Großmacht. Die Babylonier mit ihren Streitäxten, die hauten alles kurz und klein, dieses ganze Volk. Die kippten diesen Baum, die schleppten das Restvolk wie Kleinholz nach Babylon. Und irgendwann kam Israel dann zurück in sein Land, aber völlig machtlos. Da war es aus mit Davids Herrlichkeit. Sie waren jetzt Knechte fremder Herren. Was übrig geblieben war, war nur noch ein Wurzelstock, ein Baumstumpf, ein Stumpen, ein Stummel. Nicht mehr. Und es war nur noch Heulen und Weinen zu hören. Aber dieser Wurzelstock vermoderte nicht. Und dieser Baumstumpf verfaulte nicht. Und aus diesem kleinen Stumpen kam ein ganz kleiner Seitentrieb hervor. Wieder in Bethlehem. Dort, wo schon David geboren war. Und Jesaja hatte gesagt, das wird sein. Und die Leute fragten, Entschuldigung, ein schwacher Seitentrieb, ist das alles? Entschuldigung, so fragen wir auch heute, ein kleines erbärmliches Kind, ist das alles? Entschuldigung, eine wackelige Holzkrippe, ist das alles? Ein zugiger Stall, eine unerfahrene Mutter mit einem Mann, der nicht weiß, was ihm geschieht, ist das alles? Ist das wirklich alles, was ihr an Weihnachten zu bieten habt? Ihr Christen? Aber Jesaja wusste es und die Engel auf dem Feld wussten es und die weisen Wissenschaftler aus Babylonien wussten es. Und sie alle wussten es, das ist's, der ist's. Das ist Gottes Retter. Der große Retter ist unendlich klein. So groß wie eben ein neugeborenes Kind. Aber in diesem Kind, da lässt Gott dem Verfallsprozess dieser Welt nicht freien Lauf. In diesem Kind, da sagt Gott dem Verwesungsgeruch dieser Welt den Kampf an. In diesem kleinen Zweig aus dem Stumpen Isais, da setzt der lebendige Gott seinen Neuanfang, der absolut nachhaltig ist. Sein Neuanfang auch für unsere gefällten Lebensbäume, die vielleicht einmal in den Himmel ragten und dann wegen irgendwelcher Schicksalsschläge zu Boden gingen. Er setzt einen Neuanfang in dem kleinen Kind. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dieser völlig machtlosen Davidsippe. In Jesus Christus setzt Gott einen Neuanfang. Auch für unsere geknickten Lebenszweige, die einmal weit hinaus ragten und dann irgendwann unter der Last des Tages abgeknickt sind. Er setzt einen Neuanfang. Wie viele geknickte Leute gibt es unter uns? Und all denen gilt, es wird ein Zweig hervorgehen. Es wird ein Zweig hervorgehen. In Jesus setzt Gott einen Neuanfang. Auch für unsere gestrandeten Lebenspläne, die einmal so großartig entworfen waren und dann irgendwie zusammengestrichen werden mussten. Er setzt einen Neuanfang in Jesus. Und es passiert alles durch diesen König. Denn, so sagt Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, der da kommt, wird Gottes ganze Macht und Weisheit und Fülle mitbringen. Weil er selber Gott ist. Ja, in ihm wird die völlige göttliche Wirklichkeit bei uns sein. Da klingt fast die Trinität an, die Dreieinigkeit. Auf ihm, also dem Messias, wird ruhen der Heilige Geist des Herrn, also Gottes des Vaters. Er wird die gesamte Gottheit repräsentieren. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes. Das heißt, er wird unsere Lage hundertprozentig überblicken. Er kennt die Wahrheit. Er macht alles klar. Auf ihm wird ruhen der Geist des Rates und der Kraft. Wir sind schwach. Wir fühlen uns manchmal auch sehr schwach. Aber er ist der Geist des Rates und der Kraft. Er wird genau wissen, was zu tun ist mit unserem Leben. Und er hat alle Stärke, das durchzusetzen. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird auf Du und Du stehen mit dem Heiligen Gott. Er wird absolut vertraut sein mit ihm. Und er wird uns den Heiligen Gott nahebringen. Ein Zweig aus dem Stumpen Isais und doch diese Macht. Aber immer noch, liebe Gemeinde, stehen wir wie benommen vor diesem Befund, vor dieser Prophetie, die sich so minutiös, so genau, so schonungslos, konsequent erfüllt hat, als Gottes Sohn damals in unsere Erdatmosphäre eintrat. Wir stehen wie benommen vor diesem Befund. Der König aus dem Stumpf Isais ist derselbe wie der König in der Krippe, ist derselbe wie der König auf dem Esel, den Sacharja angekündigt hat, ist derselbe wie der König am Kreuz. Das ist ein und derselbe König. Und das ist so gemeint. Und wieder treibt uns Gottes Antwort, die wir bekommen haben, in die nächste Frage hinein. Und diese Frage, die hat es jetzt wirklich in sich. Warum musste dieser Anfang dort auf Bethlehems Feld und dort in Bethlehems Stall so klein sein? So winzig. Warum ist das Röslein, das ich meine, so zart, so anfällig? Warum macht sich der allmächtige Gott so winzig? Warum steigt er so tief hinunter? Warum kann Nikolaus Hermann mit Recht singen, er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Wir könnten auch sagen, der Schöpfer aus dem Stumpf, der König aus dem Stumpf. Und Paul Gerhard? Paul Gerhard würde das Christuskind am liebsten eigenhändig aus der Krippe wieder rausnehmen und in ein goldenes Himmelbett verfrachten. Er schreibt das so und man spürt ihm das ab in seinem Lied »Ich stehe an deiner Krippen« hier in Vers 6. Da sagt er, oh, das ist doch so ein lieber Stern, soll in der Krippen liegen? Für edle Kinder große Herren gehören güldene Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht. Samt, Seide, Purpur wären recht, dies Kindlein draufzulegen. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Ich will mir Blumen holen, dass meines Heilands Lager sei auf lieblichen Violen. Mit Rosen, Nelken, Rosmarin aus schönen Gärten will ich ihn von oben her bestreuen. Er will ihn am liebsten eigenhändig aus der Krippe rausnehmen und verfrachten in ein Himmelbett. Aber das lässt der allmächtige Gott nicht zu. Und er sagt, lass meinen Sohn in der Krippe liegen. Lass ihn da hinkommen. Ich will das. Ich muss das jetzt tun. Warum? Warum musste Jesus so klein kommen? Die Bibel zeigt uns Gründe. Gründe, die es alle mit uns persönlich zu tun haben. Warum Gott so klein kommen musste. Und diese Gründe wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen. Das Erste, Gott wollte so klein kommen, damit er für uns greifbar wird. Damit er für uns greifbar wird. Darum. Verstehen Sie, bis dahin hatte Gott durch seine Propheten vieles von sich und über sich offenbart. Aber in Jesus offenbart er sich selbst. Vorher vieles von sich und über sich, aber jetzt sich selbst. Das ist der revolutionäre Qualitätssprung, den Weihnachten bringt. 400 Jahre bevor Jesus kommt, schreibt der Philosoph Plato, und man kann ihm das richtig nachfühlen. Er schreibt, es ist schwer, dem Erschaffer und Vater des Universums ihn zu suchen und zu finden. Und wenn man ihn finden würde, schreibt Plato, dann wäre es unmöglich, ihn mit Worten zu beschreiben, die jeder verstehen kann. Es ist schwer, ihn zu finden. Da kommt ja eine ganz andere Kategorie, eine ganz andere Wirklichkeit auf uns zu. Und Weihnachten ist die Antwort darauf. Wir haben es in der Lesung von Bruder Donder gehört, das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14. Das heißt, das Wort wurde greifbar, Gott wurde berührbar, Gott wurde sichtbar. Gott wurde so, dass man mit ihm an einem Tisch sitzen und essen und trinken konnte und dass man ihm die Hand schütteln durfte und dass man ihn umarmen durfte. Das Wort wurde Fleisch. Darum kommt er so winzig, damit er für uns greifbar wird. Er war in der Welt, schreibt Johannes 1, Vers 10. Darum. Der Schriftsteller Herbert Kuhn hat mein Kindheitserlebnis erzählt, das ihn stark berührte und das genau dieses deutlich macht. In einem Nest am elterlichen Haus, da brütete immer ein Amselpaar, Junge auch. Und wenn die Junge dann flügge waren und auf den ersten Flug hofften und ihn dann wagten, fielen sie hilflos in den Garten hinab. Und was passierte? Die Katze kam und fraß die Kleinen auf. Und der kleine Junge konnte das nicht ertragen und er entschloss sich, jetzt muss ich hier mal eingreifen. Nächstes Jahr muss ich die retten. Und als es wieder so weit war und eine kleine Amsel herunterflatterte, sprang er herbei, hob sie auf und wollte sie ins Nest hochbringen, ins Nest reinlegen. Aber als er die Leiter emporstieg und sein riesengroßes Menschengesicht über den Nestrand auftauchte, so berichtet Herbert Kuhn, da erschraken die kleinen Vögel so sehr, dass sie aus dem Nest stürzten und nun erst recht eine Beute der Katze wurden. Und der Junge hat das dann der Mutter erzählt, weinend. Und die Mutter hat gesagt, du hättest anders handeln müssen. Ja, was hätte ich denn tun sollen, sagte der Kleine. Hättest du dich in eine Amsel verwandelt, dann hätten dich die kleinen Amseln nicht so gefürchtet. Dann wären sie nicht so erschrocken. Und würden heute noch leben. Aber das kann doch kein Mensch, sagte der kleine Junge. Ja, sagte die schlaue Mutter, du hast recht, das kann kein Mensch. Aber Gott kann das. Und er hat es getan, als er an Weihnachten aus seiner Höhe die Leiter herunterstieg, um zu uns zu kommen. Verstehen Sie? Darum muss Gott so winzig werden. Darum muss er das für uns tun, damit er für uns greifbar wird. Gott will von uns nicht nur verstanden werden, sondern noch viel mehr, er will an unsere Seite kommen. Und deswegen schreibt Johannes 1, Vers 11 ja auch, was an Weihnachten geschah. Er kam in sein Eigentum. Er kam selbst in diese Welt hinein, die er geschaffen hat. Und das ist ein zweiter Grund, warum Gott sich so klein machen wollte. Damit er zu uns passt, damit er für uns greifbar wird, war das Erste. Damit er zu uns passt, ist das Zweite. Das heißt, Gott musste sich so klein machen, dass er in diese Welt hineinpasst. Gott hat genau das getan, was die Mutter des Schriftstellers dem kleinen Jungen geraten hat. Gott hat sich seinen Geschöpfen in gewisser Weise angepasst. Richtig verstanden. Er hat sich mit uns auf eine Ebene begeben. Das ist unerhört. Das ist unvorstellbar. Klar, Gott hat nie aufgehört, Gott zu sein. Jesus hat nie aufgehört, Gottes Sohn zu sein. Und deswegen sind die Unterschiede geblieben. Der wichtigste Unterschied, Jesus war ohne Sünde. Er stand immer in einer ungebrochenen Gemeinschaft mit dem Vater. Daran hat sich nie etwas geändert, auch hier auf dieser Erde. Er hatte diese besondere Macht, er konnte die Wunder tun, er konnte Tote auferwecken, er konnte die Menschen durchschauen, ja. Aber ansonsten hat sich der Schöpfer seinen Geschöpfen angepasst. Er hatte einen Leib, er hat Hunger gehabt, er musste nachts schlafen, um am nächsten Tag wieder zu Kräften zu kommen. Er hat geweint, er hat gelitten. Und Martin Luther dichtet das in einem Weihnachtslied: Gelobet seist du, Jesus Christ, ganz treffend. Er sagt, des ew'gen Vaters einzig Kind man jetzt in der Krippen find. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut, den aller Weltkreis nie umschloss, der liegt in Marien Schoß. Können Sie das verstehen? Er kam in sein Eigentum, damit er zu uns passt. Aber diese Verkleidung ist keine Täuschung, sondern sie bringt ihn uns nahe. Und diese Anpassung ist keine Anbiederung. Dann wäre Jesus glatter gekommen, harmloser, aber er kommt eben nicht angepasst in dem Sinne. Er kommt anstößig. Der König aus dem Stumpf Isais kommt anstößig. Warum? Seine Anpassung geht so weit runter, dass Jesus nicht nur Mensch unter Menschen wird, sondern dass Jesus einer der verachtetsten unserer Spezies wurde. Nicht nur einfach Mensch unter Menschen und ein besonders prachtvolles Exemplar, sondern so verachtet. Und deswegen ist auch interessant, dass Jesaja nicht schreibt, es wird aus dem Stumpf Davids kommen. Hätte er doch auch schreiben können. Warum geht er noch hinter David zurück aus dem Stumpf Isais? Weil Isai noch niedriger ist. Isai war ja bürgerlich, wenn Sie so wollen. Isai war ja noch nicht König. Es wurde erst David als Seiteneinsteiger. Und Jesaja will dadurch wahrscheinlich sagen, aus dem Stumpf Isais, aus einer ganz normal menschlichen Familie, als er noch nicht mal König waren. Darum fängt er die Linie bei Isai an und nicht erst bei David. So verachtet. Und das hatte Jesaja schon angekündigt. Als er unser 11. Kapitel zitiert, ich habe Ihnen das ja vorgelesen, Jesaja 53, Vers 2, er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und jetzt kommt's, Jesaja 53, Vers 3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Krankheit und Schmerzen. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das war Gott. Das ist unvorstellbar, was die Bibel uns hier sagt. Diese auffällige, schmerzliche Niedrigkeit, die Gottes eigener Sohn annehmen musste. Aber Jesaja beschreibt das nicht nur, sondern Jesaja erklärt es uns auch im Namen Gottes, warum Jesus so niedrig werden musste, warum das unabdingbar war. Und jetzt hören Sie mal, wie es weitergeht, ab Vers 4. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben gedacht, er kriegt jetzt seine Strafe, er kriegt jetzt sein Fett ab. Er erfährt jetzt, wo er wirklich steht. Aber, sagt Jesaja, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Auf Deutsch, wir scherten uns einen Dreck um Gott. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jetzt verstehen wir, warum Gott kommen muss und warum er so verachtet kommen muss. Jetzt wird uns klar, warum Jesus einer von uns werden muss. Weil er nur so unsere Schuld übernehmen konnte. Verstehen Sie? Auch darum musste Jesus so klein werden, damit er zu uns passt. Und warum musste er zu uns passen? Und das ist das Dritte, damit er uns vertreten kann. Er musste zu uns passen, damit er uns vertreten kann als Menschen vor seinem himmlischen Vater. Deswegen. Und Paulus. Und diese Stelle, die überliest man so leicht und sie ist doch so wichtig. Paulus wird 750 Jahre nach Jesaja dieselbe Wahrheit mit diesen Worten formulieren, die Sie im Römerbrief Kapitel 8, Vers 3 finden. Und da werden wir in langer Zeit bei unserer Römerbriefreihe auch irgendwann mal hinkommen. Da schreibt Paulus in Römer 8, Vers 3 Folgendes. Da schreibt er, und jetzt ist jedes Wort wichtig, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Also das ist die Weihnachtsgeschichte. Das ist das, was Johannes auch in seinem ersten Kapitel beschreibt. Gott wurde Mensch. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt, also in der Form des sündigen Fleisches. Das heißt, er war kein Sünder. Er kam als Mensch. Das ist hier gemeint von Paulus. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Wenn Sie Jesus auf den ersten Blick gesehen hätten, hätten Sie nicht gesehen, dass er Gottes Sohn ist. Das will Paulus damit sagen. Er kam als Mensch. Und warum? Und um der Sünde willen. Also um etwas gegen die Sünde zu tun. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Und er verdammte, das heißt, er richtete, er verurteilte die Sünde im Fleisch. Das klingt hochtheologisch, ist es aber gar nicht. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, Gott verurteilt die Sünde dort, wo sie passiert war. Wo? Bei Menschen. Sünde muss dort gesühnt werden, wo sie verschuldet wird. Das ist Gerechtigkeit. Ja, wenn ein Kaufmann in Hannover seine Kunden betrügt, können sie dafür nicht einen Kaufmann in München haftbar machen. Sünde muss dort gesühnt werden, muss dort gerichtet werden, muss dort bestraft werden, wo sie geschieht. Aber wir die Verursacher der Sünde, wir können nicht für uns selbst zahlen, weil unsere Taschen leer sind und unsere Hände Schuld verschmiert. Und darum musste Jesus in unsere Reihen treten. Damit musste Jesus die Seiten wechseln. Darum musste Jesus auf unsere Seite treten, weil er uns nur so vertreten kann. Verstehen Sie? Das ist das Geheimnis. Darum wurde Jesus ein Teil der Menschheit. Damit Jesus stellvertretend für uns Menschen am Kreuz sterben und an unserer Stelle bezahlen konnte. Darum musste er einer von uns werden. Darum musste er die Seiten wechseln. Darum musste er sich neben Wolfgang Nestvogel stellen, um für Wolfgang Nestvogel sterben zu können, um meine Strafe auf sich zu nehmen. Darum musste Jesus so klein werden, damit er zu uns passt und damit er uns vertreten kann. Und darum wurde Jesus ein Teil der Menschheit, damit er stellvertretend für uns Menschen am Kreuz sterben und an unserer Stelle bezahlen konnte. Der König aus dem Stumpf wird der König am Kreuz, sodass wir unsere Sünde loswerden und Gottes Kinder werden können. Und das ist herrlich. Und das fasst Paulus dann in 2. Korinther 8, Vers 9 mit diesem großen Vers zusammen, den wir nach der Predigt singen werden. Jesus Christus, obwohl er reich war, wurde um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus hätte auch schreiben können, obwohl er groß war, wurde er um euretwillen klein, damit ihr durch seine Kleinheit groß würdet. Das ist Stellvertretung. Und auf dieses Ziel steuert auch unser Weihnachtslied zu. Das ist hochinteressant. Ursprünglich hatte dieses Weihnachtslied nur die beiden ersten Strophen. Also das Weihnachtslied endete, hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht. Und 250 Jahre später fiel das einem lutherischen Pastor auf, der hieß Friedrich Leiritz. Und der merkte, Mensch, eigentlich ist das Lied noch gar nicht fertig. Warum hat sie denn das Kind geboren? Wozu kommt denn der König aus dem Stumpf? Und da hat dieser Pfarrer gemerkt, ich muss noch eine Strophe hinterher dichten. Und er hat dann so gedichtet: Das Blümelein, so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. Wahrer Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Darum muss er kommen. Darum muss er Mensch werden. Darum hat Jesaja das angekündigt. Und darum wird er so klein. Und als der Leiritz einmal beim Dichten war, dichtete er gleich noch weiter, um Jesus zu danken. Und dann kam eine vierte Strophe. O Jesus, bis zum Scheiden aus diesem Jammertal, lass dein Hilf uns geleiten hin in der Engelsaal, also in den Himmel, in deines Vaters Reich. Der wird dich ewig loben, o Gott, uns das verleiht. Das heißt, darum muss er kommen, damit wir in den Himmel kommen und nicht auf ewig in der Hölle enden. Darum muss er kommen. Er kommt auf die Erde, damit wir in den Himmel kommen können. Das ist die ganze Wahrheit. Und jetzt haben wir drei handfeste Gründe gefunden, liebe Vorweihnachtsgemeinde, drei handfeste Gründe, warum der allmächtige Gott so klein kommen wollte, so klein kommen musste. Damit er für uns greifbar wird, damit er zu uns passt, damit er uns vertreten kann. Und wo uns steht, da können Sie getrost auch mich einsetzen, also sich können Sie da einsetzen. Damit er für mich greifbar wird, damit er zu mir passt, damit er mich vertreten kann, da kommt er. Und hier stocken wir plötzlich wie Friedrich Leiritz beim Weihnachtslied. Fehlt da nicht noch etwas? Fehlt da nicht noch eine letzte Strophe, ein letzter Grund, warum Gott so klein werden wollte? Erinnern wir uns noch einmal an die Weihnachtsgeschichte bei Johannes. Auch diesen Text haben Sie ja vor sich, wo es in Vers 10 heißt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und dann noch schlimmer, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Not, das ist auch erschütternd. Verstehen Sie, diese Tatsache, dass Gott für uns greifbar wird, bedeutet ja noch nicht, dass wir ihn ergreifen. Diese Tatsache, dass Gott zu uns passt, bedeutet ja noch nicht, dass er uns passt. Dass wir Ja sagen zu ihm. Die Tatsache, dass er uns vertritt, bedeutet ja noch nicht, dass wir uns vertreten lassen. Aber gerade darauf zielt ja die ganze Aktion. Gerade darum macht Gott sich ja so klein, wenn ich das so bildlich sagen darf. Und das ist der vierte Grund, damit auch der Kleinste und Niedrigste ihn persönlich in sein Herz aufnehmen kann. Darum macht Gott sich so klein, so winzig, damit auch der Kleinste und Niedrigste diesen allmächtigen Gott in sein Herz aufnehmen kann. Und damit Paul Gerhardt singen kann, eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Ich stehe an deiner Krippe hier. Und dann sagt er, so lass mich doch dein Kripplein sein. Und Dietrich Bonhoeffer, und das habe ich bei der Vorbereitung dieser Predigt zum ersten Mal entdeckt, Dietrich Bonhoeffer entdeckte die Kraft dieses Liedes erst, nachdem die Nazis ihn eingekerkert hatten. Und in der Einsamkeit seiner Zelle ist Bonhoeffer ganz besonders von den Liedern Paul Gerhardts angesprochen worden und von diesem Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Und er schreibt dann aus der Einsamkeit des Gefängnisses folgende Zeilen. Ich habe zum ersten Mal in diesen Tagen das Lied, ich stehe an deiner Krippen hier, für mich entdeckt. Ich hatte mir bisher nicht viel daraus gemacht. Man muss wohl lange allein sein, um es aufnehmen zu können. Und dann kommt seine Erkenntnis. Es gibt eben neben dem Wir doch auch ein Ich und Christus. Und was das bedeutet, kann gar nicht besser gesagt werden als in diesem Lied. Ich und Christus. Und liebe Gemeinde, das ist die Schlüsselfrage unserer Existenz, auf die am Ende alles hinausläuft. Kommt das zusammen? Christus und ich? Kommt das zusammen? Ist das beieinander? Und ich bitte Sie darum, dass Sie dich das ehrlich fragen. Ich bitte dich darum, dass du dich das ehrlich fragst. Ist die Krippe deines Herzens leer oder liegt da Jesus drin? Wer liegt in der Krippe deines Herzens? Wer bestimmt über dein Leben? Wer regiert dein Denken? Wer ist dein Herr? Wem vertraust du als Heiland und Retter? Ist die Krippe deines Herzens leer? Liegen in der Krippe deines Herzens alle möglichen anderen Mächte und Wirkfaktoren und Eindrücke und Prägungen? Oder liegt da Jesus drin? Sieh doch, er ist extra so klein geworden, damit er reinpasst in unser Leben. Darum ist er doch so klein geworden. Und verstehen Sie das mit dem reinpasst bitte richtig. Reinpasst, das heißt nicht, weil wir so passend wären für Jesus. Das heißt nicht, dass wir so eine gute Partie für den Sohn Gottes wären und es für ihn darum gar nichts Schöneres gäbe, als in unserer Krippe zu liegen. Nein, reinpasst deshalb, weil du ihn so dringend brauchst. Die Traurigkeit unseres Herzens schreit nach seinem Trost. Die Schuld unseres Herzens schreit nach seiner Vergebung. Die Leere und die Ratlosigkeit unseres Herzens schreien nach seiner Liebe. Und unsere Hilflosigkeit schreit nach seiner Macht. Und es ist die Tragödie der meisten Zeitgenossen, dass sie das Schreien ihres Herzens selbst nicht mehr hören. Es ist die Tragödie der meisten Zeitgenossen, dass sie das Schreien ihres Herzens unterdrücken, dass sie es betäuben, dass sie es ersticken, dass sie es irgendwie übertönen, weil sie nicht ahnen, weil sie nicht glauben können, dass Gott sich darum kümmern würde. Aber er kümmert sich. Und es kümmert ihn. Es ist ihm nicht egal, was aus uns wird. Und darum hat er sich so klein gemacht, damit auch der Kleinste und Niedrigste ihn persönlich in sein Herz aufnehmen kann. Und ich möchte dich fragen, hast du es schon getan? Hast du ihn schon einmal so von Herzen darum gebeten und gesagt, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Rettung. Ich brauche deinen Trost. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche dich ganz als meinen Herrn und König. Lass mich deine Krippe sein. Bestimme du, besitze du mein Leben. Herr, rette mich. Amen.